Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 57 unseres Podcasts. Die Meldung erreichte uns heute Morgen völlig unerwartet. Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt der Katholiken starb am heutigen Ostermontag im Alter von 88 Jahren im Vatikan. Seit 2013 stand er an der Spitze der Weltkirche. Und aus diesem gegebenen Anlass erscheint unser wöchentlicher Podcast bereits heute Montag. Seit der Argentinier Jorge Maria Bergoglio vor 12 Jahren an die Spitze der katholischen Kirche gewählt wurde, punktete er mit seiner offenen, mit seiner spontanen Art. Seitdem machte er aber auch manches anders als seine Vorgänger. Er fuhr lieber im Ford als in gepanzerten Limousinen, er mischte sich unter Menschenmassen, er besuchte Armenviertel genauso wie Mafia-Hochburgen. Wer war Papst Franziskus und wie sehr hat er die katholische Kirche tatsächlich reformiert? Darüber habe ich mit dem deutschen Journalisten Andreas Englisch gesprochen. Seit Ende der 1980er Jahre arbeitet der Walmeraner als Journalist im Vatikan. Er hat die Päpste, Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. Und auch Papst Franziskus auf ihren vielen Auslandsreisen begleitet und damit einen tiefen Einblick in ihr Leben und Wirken erhalten. Und er hat gleich mehrere Bücher über sie verfasst. 5 Bücher waren es allein über Papst Franziskus. Ein Papstkenner und ein Vatikankenner also, der uns nun seine Eindrücke aus Rom schildert. Lieber Herr Englisch, ich freue mich sehr, dass wir heute an diesem für Sie so intensiven Tag die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu sprechen. Wie viele Interviews haben Sie denn heute bereits gegeben?
Das kann ich Ihnen erzählen. Also ich habe heute Morgen bei der Welt NTV, wir hatten eine Abmachung, dass wir um 10 Uhr eine Schalte machen, eine Live-Schalte machen. Es sollte darum gehen, der fröhliche Ostermontag, Menschen sind entspannt, der Papst ruht sich heute mal aus. Was macht eigentlich ein Papst dann an seinem freien Tag? Also so war die Absprache. Und ich habe dann um 9.56 Uhr vor der Kamera gesessen und gucke auf mein Handy und sehe Vatikan Eilmeldung, der Papst ist tot. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, und wusste auch nicht, was ich machen sollte, weil ich dachte, wenn ich jetzt live ins Fernsehen gehe und sage, der Papst ist tot und das stimmt nicht, dann lacht die ganze Nation über mich. Und sah dann aber das Bild, dass Pharrell, also der derzeitige Kamera, davor war, vor die Kameras zu gehen, und der geht nur für die Kameras, wenn das eine sehr, sehr wichtige Nachricht gibt. Und dann fing die Sendung halt damit auch an, der Papst ist tot. Und die Kollegen bei WeltTV konnten mir Glück nicht ahnen, dass ich da plötzlich jemand saß, der, ohne zu wissen, dass es ein so dramatischer Tag werden würde, in ihrem Studio saß.
Sie haben ja Papst Franziskus erst gestern gesehen, als er den Segen Obi et Orbi gab. Hätten Sie nach diesen Bildern von gestern jemals gedacht, dass sich sein Gesundheitszustand so sehr verschlimmern könnte?
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Es sah die ganze Zeit so aus, dass nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte er immer noch Sauerstoffkanülen in der Nase. Und deswegen sah die Situation eher angespannt aus. Das war dann nicht mehr nötig. Und als das nicht mehr nötig war, haben wir das alles als ein positives Zeichen gesehen. Vor allem aber, dass er auch wieder in der Peterskirche auftauchte und plötzlich ganz so, ganz alleine. Und natürlich war dann die Ankündigung, dass er J.D. Vance sehen würde, am Ostersonntag also wieder arbeiten würde mit einem zweifellos richtigen Politiker, dachten die meisten von uns, ja klar, der ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Das Einzige, was natürlich immer wie ein Spuk über der Stadt lag, war natürlich vor genau 20 Jahren, 2005. Im Jahr 2005 hatten wir die gleiche Situation. Der Papst war aus dem Krankenhaus gekommen, Johannes Paul II., er konnte kaum mehr sprechen. Er hat sich dann durchgekämpft bis zum Urbi et Orbi-Segen am Ostersonntag. Da konnte er nur noch um Luft ringen, aber er konnte das Kreuzzeichen noch machen. Also es war wie bei Franziskus eigentlich, und Johannes Paul II. War 5 Tage später tot. Und natürlich haben viele von uns gedacht, hoffentlich passiert das nicht nochmal. Also aber dieser Spuk, der lag über der Stadt, dass man gedacht hat, oh Gott, jetzt erleben wir das Gleiche. Und nachdem ich die Bilder gesehen habe am Sonntag, wie der Papst mit letzter Kraft diesen Obi et Orbi-Segen gespendet hat, habe ich schon gedacht, der kämpft sich jetzt wirklich noch bis zum Osterfest. Und ich glaube, dass er dann vielleicht danach wirklich loslassen will.
Sie haben Papst Johannes Paul II. Angesprochen, der am 2. April 2005 verstorben ist. Er hatte ja seinen eigenen Rücktritt immer abgelehnt und meinte, vom Kreuz steige man nicht herab. Hat es ihm Papst Franziskus also nachgemacht?
Auf eine gewisse Art und Weise ja. auch Franziskus hat nicht über einen Rücktritt nachgedacht. Also ich glaube, wenn es so weit gekommen wäre, dass er überhaupt nicht mehr hätte sprechen können, dann wäre er möglicherweise doch bereit gewesen zu einem Rücktritt. Aber Sie haben schon recht. Also diese Idee, man gibt dann, wenn man eigentlich körperlich nicht mehr kann, nicht auf. Das ist wirklich ein Teil von diesem Papstamt. Und er hat also mir auch gesagt, im Flugzeug ganz am Anfang seines Pontifikates, auf den letzten Metern muss ein Papst brennen. Er darf nicht einfach weglaufen. Und das hat er wirklich gemacht. Das ist wahr.
Papst Franziskus ist ja angetreten, seine Kirche und insbesondere die Kurie zu erneuern. War er am Ende aber wirklich ein Reformer?
Ja, zweifellos. Wenn ich mir heute überlege, wie die katholische Kirche aussieht und wie sie zu seinem Beginn aussah, da waren Dinge, die waren völlig unvorstellbar. Also, dass homosexuelle Paare ein Recht darauf haben, auf eine Segensfeier in einer katholischen Kirche, das hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten. Also, das wäre unter Johannes Paul II. Gewesen und der Benedikt XVI. Auch. Oder was weiß ich, wenn sie zurückgehen bis zu Pius XII., das wäre völlig ausgeschlossen gewesen. Und dass Frauen in katholischen Kirchen taufen dürfen, das hätte ich auch niemals für möglich gehalten unter einem Pontifikat. Also da hat es gewaltige Fortschritte gegeben. Unter anderem natürlich auch, dass er viele Frauen auf Chefsessel gesetzt hat. Also es gibt ja mittlerweile im Vatikan mehrere Frauen in leitenden Positionen. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Wobei er ja gerade in puncto Homosexualität immer wieder zurückgerudert ist, beziehungsweise zurückrudern musste.
Nein, das ist nicht wahr. Also es gab zu seinem Amtseintritt eine ganz klare Haltung der katholischen Kirche gegen Homosexualität. Und dann sagte Franziskus bei seiner ersten Auslandsreise, da habe ich da vorgestanden, als er das sagte, wir müssen uns bei homosexuellen Menschen entschuldigen für das, was wir ihnen angetan haben. Das war ein Dammbruch, das hat es so noch nicht gegeben. Und als er dann gesagt hat, ich verurteile homosexuelle Menschen nicht, bitte ich es, wäre ich das zu tun. Dann hat er in der Nunziatur in Washington einen ehemaligen Studenten, der mit seinem Freund kam, die ein Paar waren, in der Nunziatur gesegnet. Das war noch nie passiert, dass ein Paar ein homosexuelles Paar segnet. Und dann kam halt der letzte Schritt. Das war ja eine offizielle Erklärung der Glaubenskongregation. Da stand drin, dass homosexuelle Paare ein Recht darauf haben, von einem katholischen Priester in einer Kirche eine Segensfeier zu bekommen. Das ist nicht einer katholische Hochzeit gleichgestellt, ja, aber sie haben ein Recht auf eine Segensfeier. Es hat jede Menge Proteste dagegen gegeben innerhalb der Kirche, aber er hat das durchgesetzt.
Sie haben insgesamt 5 Bücher über Papst Franziskus geschrieben. Eines trägt den Titel Der Pakt gegen den Papst, Franziskus und seine Feinde im Vatikan. Herr Englisch, wer waren denn seine größten Feinde?
Also seine größten Feinde waren die Anführer der ganzen konservativen Front. Und dazu gehörte die ganze Gruppe um seinen Vorgänger, Papst Benedikt XVI. Also man kann das gar nicht anders sagen. Also dieses Pontifikat wird in die Geschichte eingehen. Es hat halt noch nie einen Papst gegeben, der mit seinem Vorgänger im Vatikan auskommen musste. Und dieser Vorgänger, Josef Ratzinger, war völlig anderer Meinung in ganz vielen Dingen. Mhm. Und er funkte halt in das Pontifikat von Franziskus immer wieder rein. Und das war eine ganz schwierige Situation für diesen Papst. Und der hat er auch gelitten. Es ging immer darum, er wollte diese Kirche reformieren und die konservative Gruppe hat immer gesagt, das geht auf keinen Fall. Und wir wollten nichts von diesen Schritten. Er wollte den Zölibat lockern. Er hat gesagt, also machen wir doch mal Ausnahmefälle. Warum sollten Priester in den Gebieten, das probieren wir einfach mal aus, nicht heiraten dürfen? Er wollte, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht aus der Kirche fliegen. Sie kennen ja wahrscheinlich die Praxis, wenn sie sich scheiden lassen und dann wieder heiraten, dürfen sie wieder zu den Sakramenten gehen. Das hat Papst trotzdem zurückgenommen. Und das alles wollte die konservative Fraktion rund um Josef Ratzinger bekämpfen.
Trotzdem haben sich viele Gläubige von Papst Franziskus mehr erhofft. Und sie meinten heute, dass es ihm nicht gelungen sei, die großen Reformen umzusetzen. Wie sehen Sie es?
Der Witz ist ganz einfach. Also eine Kirche gleichzeitig zu reformieren und zusammenzuhalten, ohne dass sie auseinanderspringt, das ist nicht einfach. Mhm. Und diesen Spagat hat er versucht, dass er zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel. Also wenn er den Zölibat einfach abgeschafft hätte und hätte gedacht, gut, dann riskiere ich halt eine Kirchenteilung, weil damit haben seine Gegner gedroht, dann wäre der ganze Laden wahrscheinlich auseinandergebrochen. Und das wollte er auch nicht. Also ich verstehe die Leute, die sagen, die Reformen gingen zu langsam. Kann ich verstehen. Und ich weiß auch, es gibt jede Menge Leute, die sagen, der hat viel zu viel reformiert und vor allem, er war viel zu politisch. Die Päpste, man kann sie mal ganz gut an ihrer ersten Reise messen. Johannes Paul II. Wollte in einem Marienheiligtum, das hat niemanden interessiert. Josef Ratzinger wurde zum Eucharistischen Kongress, das hat auch keinen Menschen interessiert. Aber Franziskus ist nach Lampedusa gefahren und hat gesagt, das Mittelmeer ist ein Massengraben. Und alle in Europa müssen Hilfsbesuchende aufnehmen. Und damit hat er, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, in ein politisches Wespennest gestoßen auf der ganzen Welt. Mhm. Er hat gesagt, ich positioniere mich da ganz deutlich. Und da waren fast alle im Vatikan gegen. Sie wollten keinen politischen Papst.
Gelang ihm aber auch der schwierige Spagat zwischen den reichen Industrienationen und den armen Ländern?
Also sagen wir es mal so, er hat ganz klar gemacht, dass die katholische Kirche an die Seite der Armen gehört. Damit hat er sich jede Menge Ärger in den reichen Ländern eingehandelt. Er hat immer ganz gesagt, ich bin stolz darauf, wenn die Amerikaner mich kritisieren. Also er hat ganz klar gesagt, wir produzieren auf dieser Welt falsche Güter. Kein Mensch braucht ein Auto mit 600 PS. Wir müssen Güter produzieren, die für die Menschen dieser Welt gut sind. Also der hat ganz klar antikapitalistische Positionen gehabt. Dafür hat es Ärger gegeben, innerhalb der Kirche, außerhalb der Kirche. Und natürlich auch, weil er so politisch war. Er hat zu Donald Trump gesagt, Menschen, die Zäune ziehen, statt Brücken zu bauen, sind keine Christen. So, das haben sich Päpste früher nie getraut. Die haben immer gesagt, bloß keine politischen Positionen beziehen. Dieser Papst hat Politik gemacht vom ersten Tag an.
Bei Papst Franziskus sollte ja auch nie der Glanz des christlichen Amtes im Vordergrund stehen, sondern vielmehr das Evangelium. Aber stieß er als Anwalt der Armen im Vatikan an seine Grenzen?
Naja, er hat den Laden ganz schön umgekrempelt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat sich auch über ganz viele Sachen hinweggesetzt. Also er hat einer der wichtigsten Kardinäle zur Zeit ist Konrad Krajewski, den hat er ganz nach oben an die Spitze der Kirche gehievt, weil er als ganz einfacher Pfarrer die Obdachlosen rund um den Petersdom mit Abendessen und Frühstück versorgt hat. Also der wollte Leute haben, die ganz konkret Armen und besseren und schlechter gestellten Leuten hilft. Das war so eine ganz klare Geschichte. Und er hat sich hinweggesetzt über alle möglichen Widerstände. Ich war dabei, als er eine Gruppe von Flüchtlingen, die auf Lesbos in einem dieser Flüchtlingslager waren, mit in den Vatikan genommen hat, obwohl kein Mensch darauf vorbereitet war, hat gesagt, wir machen jetzt mal ein Zeichen, wir nehmen diese Familien mit und dann finden wir im Vatikan auch schon Platz für die. Also da hat er ganz radikale Schritte gegangen und das sieht man bei der Umbesetzung des Kardinalskollegiums jetzt. Er hat Leute aus der ganzen Welt da reingesetzt. Also der hat da ganz radikale Schritte gemacht und gesagt, wir wollen, dass auch die Kardinäle die Leute, die auf der Straße sitzen und hungern, kennen und nicht nur aus dem Fernsehen.
Papst Franziskus pfiff ja auf Prunk und Protz. Das erste Zeichen hat er zu Ostern 2013 gesetzt, als er im Petersdom ein einfaches weißes Messgewand trug. Sie, Herr Englisch, meinten damals, er hat sich wie ein Dorfpfarrer gegeben. Damals hat er sich also vom Vatikan nichts vorschreiben lassen, musste er sich im Laufe seines Pontifikats aber zunehmend verbiegen?
Nein, der hat sich nie verbiegen lassen. Der hat sich einfach drüber hinweggesetzt. Die fanden alles diese Entscheidungen, die seine persönliche Lebensstil angeht, ganz furchtbar. Die fanden den kleinen Fiat 500 furchtbar, die fanden es furchtbar, dass er im Gästehaus geblieben ist, die fanden es furchtbar, dass er in der Mensa gegessen hat, die fanden es furchtbar, dass er diesen apostolischen Palast nicht wollte. Sie haben ja das Beispiel schon gesagt. Also es war üblich, dass ein Papst am grünen Donnerstag den Priestern Roms die Füße wäscht, dass der sagt, ich gehe in einen Frauenknast und wasche auch noch muslimischen Mädchen die Füße. Das fanden die Konservativen im Vatikan schrecklich. Die fanden viele Sachen von ihm, was er gemacht hat, schrecklich. Also diese Volksnähe natürlich vor allem, dass er gesagt hat, ich will das alles nicht. Ich will diese roten Schuhe nicht, ich habe meine alten schwarzen Lederschuhe an und ich meine, der hat ja Sachen durchgesetzt, die waren undenkbar. Also für die Kinder im Vatikan gab es auf einmal Hüpfburgen. Also wenn ich mir vorstelle, Pius XII hätte durchgesetzt, dass es Kinder im Vatikan gibt, die über die Hüpfburgen springen, das wäre völlig unvorstellbar gewesen.
Herr Englisch, Sie sind aktuell in Rom. Welche Stimmung liegt denn über der ewigen Stadt?
Ja, das ist traurig. Also vor allem die auf diesen Papst gesetzt haben, die ihn kennengelernt haben, die wussten, wie menschlich der war. Ich bin auch traurig. Das war ein super Typ. Das war jemand, der Wärme hatte. Und der konnte einem das Gefühl geben, du bist mir wichtig. Das konnte der gut. Sag, ich bin ein Papst, aber du bist mir jetzt wichtig. Das war für ganz viele Menschen ganz entscheidend. Und ich glaube, dass bei den Beerdigungen, die jetzt anstehen, ganz viele von den Obdachlosen, von den Leuten, die in den Suppenküchen gewesen sind, die in den Auffangstationen gewesen sind, die in den Zelten geschlafen haben und in den Vatikan, dass sie kommen werden.
Wie ist Ihre Meinung? Aus welchem Eck, aus welcher Strömung wird denn der Nachfolger von Papst Franziskus kommen?
Ich glaube, dass es relativ simpel ist, weil das Kardinalskollegium so deutlich Männer sind, die große Anhänger von Papst Franziskus waren. Ich glaube, es wird eine Kontinuität geben. Wer immer auch der nächste Papst wird, wird meiner Ansicht nach sehr ähnlich Positionen vertreten wie die von Franziskus. Ich glaube nicht, dass eine radikale Rückkehr zu einer konservativen Kirche, dazu ist es zu spät. Dafür war Franziskus einfach zu gut.
Wer sind denn Ihrer Meinung nach die Papabili? Wer hat denn die besten Chancen auf seine Nachfolge?
Also ich würde tippen auf den derzeitigen Patriarchen von Jerusalem. Das ist ein Italiener, der heißt Pizzaballa. Kennt sich gut im Gazastreifen aus, er kennt sich gut im Heiligen Land aus. Und Sie wissen ja, was für ein Pulverfass das zurzeit ist, einen Papst zu haben, der dort im Heiligen Land, sich im Heiligen Land ausgeht und da lange war. Das könnte ein sehr glaubwürdiger Papst sein. Strategisch sensationell wäre die Wahl des einzigen ukrainischen Kardinals, den es gibt. Da würde ich mal wirklich wissen wollen, wie die Welt reagiert, wenn es einen ukrainischen Papst gäbe. Der ist allerdings sehr, sehr jung, deswegen hat er kaum Chance, glaube ich. Und das Zweite ist, was ist, wenn Kardinal Tagle, der hat chinesische Vorfahren, zum Papst gewählt wird? Wie wird dann ein totalitärer Staat wie China reagieren in einem Land, in dem es 15 Millionen Katholiken gibt? Was ist, wenn die anfangen, so rebellisch zu werden wie damals die Katholiken in Polen, die Solidarność-Gesellschaft gegründet haben und anfingen, einen sozialistischen Staat auseinanderzunehmen? Also das wären drei spektakuläre Entscheidungen, wenn sie sich das nicht trauen und sagen, weiter wie bisher, dann würde ich sagen, hat die größten Chancen der Kardinalstaatssekretär Paroli.
Abschließend, Herr Englisch, wann wird im Vatikan der weiße Rauch aufsteigen? Wann wird ein neuer Papst gewählt?
Also das wird jetzt ablaufen, wie in der Konstitution vorgesehen. Der Papst wird ab Mittwoch in der Peterskirche aufgebahrt für 3 Tage. Es wird eine 9-tägige Trauerphase geben, dann kommen die Kardinäle zu Vorgesprächen zusammen. Dann fangen sie an zu wählen. Das Konklave wird länger dauern als die bisherigen Konklave. Da bin ich mir ganz sicher, weil die sich nicht kennen, weil das Konklave so zersplittert ist. Aber ich würde mal schätzen, Mitte bis Ende Mai ist der nächste Papst da.
Das also war die Einschätzung von Andreas Englisch, mit dem wir am frühen Montagabend in Rom telefonieren durften. Mehr über den Tod von Papst Franziskus mit umfassenden Analysen, Einschätzungen und Einordnungen lesen Sie natürlich am Donnerstag im Wochenmagazin FF. Das war's für diese Woche. Unser wöchentlicher FF-Podcast ist diese Woche aus gegebenen Anlass bereits am Montag erschienen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.